ARD.
Banknoten sind ja genormt, aber wenn die eh schon genormt sind, warum haben die eigentlich kein Millimetermaß, also unten drauf gedruckt? Das wäre doch super praktisch, wenn die da so eine Art Lineal im Geldbeutel hätte. Von solchen Fragen, die euch beim Abwasch so kommen, lebe ich. Ja, ja.
Kommen Sie Calling. Ein Podcast von SWR 3.
Hey, schön, dass ihr dabei seid. Wir wollen wieder euren Regionalexpress-Fragen den Raum geben, den diese Gedanken überhaupt verdienen. Immerhin hat man sie ja meistens, wenn man gerade sowieso recht zufrieden ist und dann so vor sich hin träumt. Ihr schickt mir diese Fragen gerne wie gewohnt durch und dann rufe ich spontan bei Leuten an, die das vielleicht beantworten können. Und das Beste an diesem Podcast ist ja, es ist ja wirklich erstaunlich, wie kooperativ die Leute sind. Also das kriege ich auch als Rückmeldung von euch auf diesen Podcast und das ist einfach ganz fabelhaft. Ich liebe das. Außerdem habe ich immer die Herausforderung, die Leute davon zu überzeugen, dass man sie wertschätzt und dass gleichzeitig aber nicht alles Bums ernst sein muss und überhaupt, dass sie nicht verarscht werden. Das ist challenging und das ist gut so. Eure Fragen also gerne per Instagram-Sprachnachricht an mich. instagram.com/konsi_quent. Das ist ja mein Account dort. Damit sich's auch gelohnt hat, dass Papa mein Kinderzimmer zum Musikzimmer umgebaut hat, performt Fatih jetzt wieder den Link zu meiner Instagram-Seite für euch mit Hallgerät.
konsi_quent auf Instagram.
Das war Kunst, glaube ich. So, die erste Frage kommt von Max.
Hallo Konsi, hier ist Max aus Wermeskirchen und ich frage mich seit längerem, warum nicht jeder Mensch in der Lage ist, in eine tiefe Hocke zu gehen und manche eben schon. Ich glaube, manche kennen das auch unter dem Begriff Russenhocke. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein abfälliger Begriff ist. Ich nenne es einfach mal tiefe Hocke und freue mich über eine Antwort.
Was? Das kann gar nicht jeder? Ich hatte ja keine Ahnung, Max. Woran scheitert das, ist die Frage. Sind das verkürzte Bänder? Oder ist es, wenn man sich hinsetzt, quasi hinhockt, ist es ein zu langer Hintern, dass der quasi schon sitzt, während der Rest noch steht? Ist das klinische Langarsch-Syndrom möglicherweise schuld? Das ist auf alle Fälle eine sehr interessante Fragestellung, muss ich zugeben. Die Frage ist, wer außer den Coolen am Kiosk muss öfter mal in dieser Haltung sein? Bei wem können wir fragen oder wo gibt es da überhaupt Erfahrungswerte? Weil, who knows, ne? Und da würde ich behaupten, Skispringer, oder? Die leben doch quasi in dieser Hocke, dachte ich. Und ich würde behaupten, wer Skispringer werden will, müsste die Russenhocke drauf haben. Aber gut, was weiß ich schon, gell? Macht gar nichts. Wir fragen einfach mal in Villingen nach. Die haben ja dort eine Schanze und einen Skiclub. Und der Nachwuchs- und Jugendtrainer dort ist ein gewisser Jörg Pietschmann. Der muss ja wohl wissen, ob das mit der Russenhocke jeder drauf hat oder nicht. So, Herr Pietschmann war so fahrlässig, seine Nummer ins Internet zu stellen. So, das hat er jetzt davon.
Hallo?
Hallo Herr Pietschmann, mein Name ist Konstantin Zöller und ich habe einen Podcast. Das sind die schlechten Nachrichten, aber es kommen auch noch gute, ich verspreche es. Es ist so, ich versuche hier in diesem Podcast Fragen zu beantworten, die Leute haben. Und jetzt hat der Max gefragt, warum nicht jeder in eine tiefe Hocke gehen kann. Also ich glaube, man sagt ja auch Russenhocke. Kriegt nicht jeder hin. Und ich dachte, beim Skispringen muss man das können und Sie können das vielleicht beantworten. Habe ich gedacht, rufe ich bei Ihnen an. Soweit sind wir.
Soweit seid ihr.
Soweit sind wir.
Skispringen ist es so, dass die Skispringer sehr beweglich sind und dass die das können.
Die können das, aber das kann nicht jeder, oder? Haben Sie das als Aufnahmeritual, also als Test?
Nein. Ja gut, wenn die Kinder klein sind, sind sie eh beweglich. Mhm. Und dann, wenn sie dann erwachsen werden, größer werden, dann ist Beweglichkeit eigentlich fast begleitet die ein Leben lang, also diese, sagen wir mal, die Karriere lang. Und dann sind die eigentlich immer gut beweglich. Also sowas können die.
Also Kinder können es alle, können wir festhalten.
Ob das jetzt alle, sagen wir so, weltklassische Athleten können, kann ich nicht sagen genau, aber sagen wir so 90% auf jeden Fall.
Okay. Aber haben Sie einen Tipp, warum das denn manche Leute nicht können? Also ist der Schwerpunkt bei Leuten unterschiedlich, möglicherweise, und deswegen?
Ja, wahrscheinlich von der Größe ein bisschen abhängig, genau. Das ist wahrscheinlich der Grund, dass wir ein ganz großer Springer mehr oder weniger da ein bisschen schwerpunktmäßig dann ein Problem hat. Ansonsten sind die richtig gut beweglich. Also die können mit dem Turner mithalten.
Ah, tatsächlich.
Ja.
Ach, das ist tatsächlich, also ich bin gar nicht so falsch gewesen mit meiner Fährte, dass man so eine tiefe Hocke auf alle Fälle können müsste und viel darüber hinaus, wenn man ein guter Skispringer sein möchte.
Ja, genau. Liegt jetzt nicht daran, dass man eine tiefe Hocke fahren muss. Die tiefe Hocke kriegt man vielleicht auch so hin. Liegt daran, dass man die Hocke dann entspannt hat. Das heißt, wenn ich noch beweglicher bin, kann ich ja noch tiefer fahren eigentlich. Brauche ich aber noch aktuell dann wahrscheinlich nicht. Aber dann kann ich viele Sachen ausgleichen, weil beim Skispringen kommt es ja darauf an, durch diesen Radius durchzufahren, unten oben im Anlauf. Mhm. Und dieser Radius, der ändert sich ja mehr oder weniger der Druckpunkt, mehr oder weniger der Schwerpunkt vom ganzen Körper. Und diesen so durchzufahren, dass der Schwerpunkt immer auf der gleichen Stelle bleibt. Dadurch muss ich beweglich sein.
Herr Pietschmann, Sie sind voll im Thema drin. Wir haben das mit der Russenhocke noch nicht ganz rausgefunden, woran es denn genau liegt. Aber vermutlich am Schwerpunkt und an der Beweglichkeit können wir festhalten, oder?
Auf jeden Fall.
Sehr gut.
Genau.
Herr Pietschmann, vielen Dank. Sie sind sehr nett. Viele Grüße nach Willingen und Dankeschön für Ihre Zeit.
Ja, genau. Und dann viel Erfolg mit dem Podcast.
Dankeschön. Machen Sie es gut.
Jo, tschüss.
Tschüss. Skispringer sind Turner auf Brettern. Das ist eine Weisheit, die wir mit dieser Folge also auch mal gewusst haben werden. Und jetzt haben wir mehr übers Skispringen gelernt als zur Hocke, müssen wir festhalten an diesem Punkt. Der Herr Pietschmann hat seinen Job also sehr richtig gemacht. Aber festhalten können wir auf alle Fälle schon mal, es hängt möglicherweise von der Körpergröße ab und Beweglichkeit ist ein großes Thema. Dann machen wir doch jetzt einfach da weiter, oder? Wenn Beweglichkeit quasi das große Thema ist, dann rufen wir irgendwo an, wo Beweglichkeit das Geschäft ist. Ich hätte vorgeschlagen, eine Physiotherapie und habe jetzt einfach mal eine Nummer in Koblenz rausgesucht. So, und da rufen wir jetzt an.
Die Physio-Familie in Koblenz, die Rita, schönen guten Tag.
Hallo, hier ist Konzi vom Podcast Konzi Calling.
Hallo.
Hi, es ist folgendes, ich versuche hier Fragen zu beantworten von Leuten, die mir welche schicken. Nun, der Max will wissen, warum nicht jeder in eine tiefe Hocke gehen kann.
Dann gebe ich dir gleich mal eine Physiotherapeutin, die kann dir da eine Antwort drauf geben.
Geil.
Klar, Moment.
Danke.
Physio Family Koblenz, Lucien hier, hi.
Hallo, hier ist der Konstantin. Hallo Lucy. Also es ist so, mein Podcast heißt Konzi Calling und ich kriege immer Fragen geschickt, auf die Leute keine Antwort finden. Also so Regionalexpress-Gedanken, wenn du beim Zugfahren aus dem Fenster schaust zum Beispiel. Jetzt hat der Max gefragt, warum denn nicht jeder in eine tiefe Hocke gehen kann. Man sagt ja auch Russenhocke dazu, aber das kriegt augenscheinlich nicht jeder hin. War mir neu.
Ja.
Und jetzt habe ich gedacht, wer kann das beantworten, warum man das nicht hinkriegt? Ihr vielleicht. Da bin ich.
Ja, das würden wir auf jeden Fall hinbekommen.
Kannst du das beantworten, so aus dem Stegreif direkt?
Ja, also manchmal ist es anatomisch einfach auch nicht gegeben. Das heißt, dein Hüftkopf steht vielleicht nicht in dem optimalsten Winkel, dass du diese Hocke dann halt eben hinbekommst. Oder deine Sprunggelenke sind nicht mobil genug, dass du halt eben nicht tief genug in diese Russenhocke runterkommst.
Also Moment, was ist der Hüftkopf? Was ist denn der Hüftkopf?
Also das Hüftgelenk wird gebildet aus der Hüftpfanne und dem Hüftkopf.
Ah ja.
Also dein Oberschenkelknochen hat am Ende einen Kopf. Der ist dann verwachsen mit dem Becken, mit der Hüftpfanne. Genau, und der hat einen Hals und der muss in einem bestimmten Winkel stehen. Wenn der nicht in einem bestimmten Winkel steht, dann kann das schon mal sein, dass das nicht so optimal von der Beweglichkeit her ist.
Ach so, das heißt, dass irgendwas spannt und dann kommt man nicht weiter und fällt dann im Zweifel um.
Genau, ja.
Hat das was mit dem Schwerpunkt dann auch zu tun? Nein.
Doch, wäre auch möglich, ja.
Also je nachdem, man muss irgendwo, wo muss man denn seinen Schwerpunkt haben, dass man das hinkriegt, die Russenhocke?
Das wäre eigentlich, du hast zwischen deinen Füßen eine Unterstützungsfläche, so nennt sich das. Ne? Also dieses Rechteck oder Viereck, was sich bildet, zwischen deinen Füßen ist die Unterstützungsfläche. Und wenn dein Schwerpunkt genau in der Mitte zentriert ist, das wäre eigentlich am optimalsten.
Wow, das ist aber sehr präzise. Was du alles kannst, Lucy. Geil. Ich versuche das hier gerade mir so vorzustellen und dann müsste das in der Mitte sein. Und das ist halt nicht bei jedem gegeben. Das heißt, wenn das jemand nicht kann, dann kann der das wahrscheinlich auch gar nicht lernen, wenn das mit dem Hüftkopf und so weiter zu tun hat.
Genau, also es gibt eine anatomische Gegebenheit, die natürlich stimmen muss. Zum Beispiel das mit dem Hüftkopf. Es könnte aber auch sein, wie gesagt, dass die Sprunggelenke nicht mobil genug sind. Also da könnte man schon an der Dehnbarkeit zum Beispiel was machen. Also, dass man die Sprunggelenke ein bisschen mehr aufdehnt oder auch die Hüfte an sich etwas aufdehnt, dass man da nochmal ein bisschen besser runterkommt.
Dankeschön, dass du es uns erklärt hast. Also, es sind tatsächlich anatomische Voraussetzungen und deswegen kann es nicht jeder, je nachdem, wie man gewachsen ist.
Genau.
Hey, Lucy, tausend Dank, dass du uns das erklärt hast.
Kein Problem.
Das ging super einfach bei euch und das aus dem Stegreif, aus der Hüfte quasi, aus dem Hüftkopf hast du das beantwortet.
Aus dem Hüftkopf, ja, so sieht's aus.
Liebe Grüße nach Koblenz.
Dankeschön.
Alles gut.
Danke, tschüss.
Tschüss, tschüss. Wow. Verbindlichkeit ist doch eine tolle Sache, oder? Das war original die erste Nummer, die ich angerufen habe. Und dann zack, bumm, gleich geliefert. So läuft das. Also, lieber Max, ich hoffe, du bist zufrieden mit dieser Antwort. Alle, die das mit der Russenhocke nicht hinkriegen, haben jetzt in jedem Fall einen Powersatz zum Antworten bekommen. Du, also mein Hüftkopf steht leider nicht so ganz im optimalen Winkel, muss ich dir sagen. Und deswegen geht das bei mir leider nicht. Also kann ja keiner was drauf sagen, oder? Auf geht's weiter zur nächsten Frage. Und die kommt von Christian, auch durchgeschickt über instagram.com/konsi_quent.
Hallo Konsi, hier ist Christian. Ich habe vorhin, als mir langweilig war, mal auf die Kaugummipackung hinten drauf geschaut und habe gesehen, dass diese Dinger ja ein paar Kalorien haben. Und da habe ich mich jetzt gefragt, ob man sich im allergrößten Notfall auch von Kaugummi ernähren könnte.
Natürlich, klassische Frage. Dankeschön, Christian. Ernährung durch Kaugummi, da sage ich ja, oder? Man kann sich das richtig vorstellen. Kinder, kommt mal runter, ich habe Double Mint gekocht. Kommt! Kommt, viel zäher als die Steaks von Onkel Willi sind die auch nicht. Ich finde, diese Frage ist so herrlich versponnen, dass das Ganze schon nach einem Anruf an sehr seriöser Stelle verlangt. Damit möchte ich einfach auftreten und ich hätte mir die Charité in Berlin rausgesucht. Ich habe mir einen Arzt ergoogelt, er heißt Stefan Kabisch. Und der hat öfter mal schon der Presse Dinge zum Thema Ernährung beantwortet. Das ist eben augenscheinlich wichtig, Aufklärung zu leisten. Und dann kann er das doch bestimmt bei diesem Thema auch machen. Er ist an der Medizinischen Klinik für Endokrinologie und Stoffwechselmedizin. Ich finde, das ist die richtige Überschrift für diese Sorte Frage. Und er forscht dort auch. Und auch seine Durchwahl steht im Internet. Armer Herr Kabisch. So, los geht's.
Kabisch.
Hallo Herr Kabisch, mein Name ist Konstantin Zöller, ich habe einen Podcast, das sind die schlechten Nachrichten. Jetzt die guten, ich habe Sie beim SWR gesehen, ich bin selbst beim SWR und Sie sahen sehr nett aus und jetzt habe ich gedacht, rufe ich Sie mal an für die Frage von Christian, denn darum geht es in diesem Podcast, ich versuche Fragen zu beantworten. Sind Sie aufnahmefähig, Herr Kabisch, oder überfahre ich Sie total?
Ich bin aufnahmefähig und bis jetzt habe ich noch gar keine schlechte Nachricht gehört.
Das ist gut. Passen Sie auf. Also die Frage ist, ist es denn möglich, sich im Notfall von Kaugummi zu ernähren? Also es ist wohl so, ich habe gerade auch nochmal nachgeschaut, auf einem Spearmint-Kaugummi steht 160 Kilokalorien pro 100 Gramm. Jetzt im allergrößten Notfall, Herr Kabisch, wäre das denn möglich? Ist das überhaupt Ihr Fachgebiet?
Das ist schon mein Fachgebiet, ja.
So, haben Sie da ad hoc eine Antwort drauf? Oder also ist es prinzipiell, geht es einfach nur um die blanken Kalorien, ist ja die Frage, um quasi zu überleben.
Wenn es nur um die blanken Kalorien geht, ist es rechnerisch möglich. Es wird aber so viel Kaumasse übrig bleiben, die nicht verdaulich ist, dass man davon sehr wahrscheinlich einen Darmverschluss bekommt. Und mittelfristig fehlen einem dann doch eine ganze Reihe von Mikronährstoffen, auch Eiweiß, essentielle Fette, sodass selbst wenn man es schafft, sein Gewicht zu halten, das kein gesundes Gewicht halten ist. Also ja, man kann den Tod ein bisschen hinauszögern, aber man wird sterben.
Oh wow, das ist eine knallharte Antwort. Okay, also jetzt haben wir, das Erste, was ich rausgehört habe, war ja dieses, du sollst den Kaugummi nicht runterschlucken, sonst klebt der Magen zusammen, ist natürlich Quatsch, aber sonst kriegst du einen Darmverschluss. Also das stimmt tatsächlich.
Es bleibt eine gewisse Kaumasse übrig, die nicht vollständig verdaulich ist. Und wenn ich so große Mengen esse, dass ich davon meinen gesamten Energiebedarf decke, dann ist das eine große Menge.
Dass Sie das aber auch sofort wissen, dass da so eine unverdauliche Masse übrig bleibt. Haben Sie sich schon mal mit Kaugummis beschäftigt oder weiß man sowas einfach, wenn man sie isst?
Ich habe tatsächlich schon mal Fragen zum Thema Kaugummi beantwortet. Deswegen weiß ich, dass da halt so eine künstliche Kautschukmasse oder auch eine natürliche Kautschukmasse drin ist, die unseren Verdauungsenzymen nicht vollständig aussetzbar ist. Also die bleibt dann da übrig. Das wird ein bisschen weniger, aber es bleibt was übrig. Und wenn ich halt wirklich meinen Kalorienbedarf darüber decken will, ist das eine große Menge.
Herr Kabisch, Sie haben bisher schon ordentlich geliefert. Das muss ich Ihnen lassen. So, jetzt muss ich nochmal nachfragen. Also prinzipiell, also eine Zeit lang könnte man das hinauszögern. Das heißt, wäre es dann prinzipiell besser, einen Kaugummi zu essen, der mehr Kalorien hat natürlich, damit man mehr Energie aufnimmt, also 300 Kilokalorien pro 100 Gramm. Das wäre sinniger dann als den Spearmint-Kaugummi zu essen mit 160 Kilokalorien, right?
Prinzipiell richtig, ja. 300 Kilokalorien pro 100 Gramm. Also man muss sich mal 100 Gramm Kaugummi vorstellen, wie viel das ist.
Ja, haben Sie recht. Stimmt eigentlich. Was ist denn in so einer Packung, 30 Gramm?
So etwa, ja. Also das ist schon eine kraftvolle Menge. Und mit dem, was man dann zerkaut, also das Zerkauen verbraucht auch wieder relativ viel Energie. Ob das am Ende so die Balance bietet, ist dann auch wieder so ein Punkt. Also wenn ich da jetzt eine Stunde mit Malen und Zerkauen beschäftigt bin, wird, denke ich, ein guter Teil dessen, was ich da an Energie aufnehme, auch schon wieder verbrannt sein.
Das sind ja die schlechten Nachrichten. Und man hat noch Muskelkater im Kiefer. Die Frage ist, ob man dann vielleicht einfach den Kaugummi unterkaut, als Streifen quasi, nur zweimal drauf und zack, weg.
Macht den Punkt Darmverschluss nicht unwahrscheinlicher.
Sie sind gut, sie sind schnell, Herr Kabisch. Wenn wir gerade noch mal dran denken, dass Sie, also der Kaugummi ist jetzt gerade nicht so gut weggekommen. Wie steht denn die Ernährungsmedizin dem Kaugummi gegenüber allgemein? Also die Zahnmedizin ja ganz okay?
Ja, man soll ihn nicht runterschlucken. Und aber als Energieträger fällt er jetzt typischerweise nicht ins Gewicht. Also die wenigsten Leute essen so viel, dass sie davon ihren Energiebedarf decken.
Mit anderen Worten, es ist einfach nur für die Zahnhygiene gut und ansonsten ist Kaugummi ernährungsmedizinisch irrelevant.
Richtig.
Herr Kabisch, ich finde es übrigens großartig, dass Sie so spontan mitmachen und dass ich jetzt in der Charité anrufe, um diese natürlich relativ absurde Frage zu beantworten. Das hat ein Comedy-Level, was unschlagbar ist.
Man hat solche Fragen und ich finde es gut, dass man denen auf den Grund geht. Manchmal hat man überraschende Antworten.
Das ist wunderbar. Herr Kabisch, ich sage tausend Dank, dass Sie für uns da waren und wir melden uns wieder im Fall, falls es nochmal so eine Frage gibt, wenn es für Sie okay ist.
Tun Sie das.
Alles Gute, Grüße nach Berlin.
Danke, schöne Grüße für Sie.
Dankeschön. Tschüss, Herr Kabisch.
Ciao.
Tschüss. Zack, bumm, aus dem Stegreif delivered, der Herr Kabisch. So oder so hat man jetzt beim Stichwort unverdauliche Masse nicht so wirklich Bock, den nächsten Kaugummi zu schlucken. Das bleibt übrig von diesem Gespräch, oder? Geht euch auch so. Aber wir haben auch mitbekommen, und das bleibt bei mir hängen, Kaugummi kauen verbraucht Energie. Also nach dem Mittagessen 25 bis 40 Packungen durchkauen und zack, bumm, schon kann man den Sport am Abend ausfallen lassen. Fitnessstudio brauche ich nicht. So, lieber Christian, das also die Antwort vom Fachmann. Weitere Fragen zum Thema Kaugummi gerne jederzeit an mich. Instagram.com/konsi-quent. Wir kennen ja jetzt Dr. Kaugummi. Da können wir doch direkt wieder anrufen im Fall. Und vom Thema Ernährung gehen wir jetzt direkt rüber zur Kategorie Technik. Michelle hat eine Sprachnachricht durchgeschickt.
Hey Konsi, hier ist Michelle. Ich würde gerne wissen, warum gibt es denn diesen Freiton beim Telefonieren? Also dieses Piep, Piep. Braucht man das heute noch oder warum gibt's das?
Hey, danke, Michelle. Das ist eine gute Frage, ey. Ich höre den ganzen Tag ja dieses Tuten, aber so wirklich hinterfragt habe ich das noch nicht. Völlig absurd. Warum ist das da? Wozu ist das da? Was macht das? Die Frage ist, hat das überhaupt noch einen Zweck oder hatte das nur früher einen Zweck? Und wie ist das heute? Und braucht es das überhaupt noch beim Thema Internettelefonie und so weiter? Braucht man das Tuten da eigentlich? Stirbt das Tuten irgendwann mal aus? Endlich klären wir das mal. Und wenn ich jetzt bei so einem großen Konzern anfragen würde, irgendeine Behörde oder so, die dafür zuständig ist oder sowas in der Art, dann würde das erfahrungsgemäß 4 bis 12 Jahre dauern, bis sich da jemand von der Pressestelle zurückmeldet. Deshalb machen wir das ganz anders. Ich habe einfach mal, weil wir ja schon in der vorangegangenen Folge haben wir ja beim Schwarzwälder Uhrenmuseum angerufen und die haben das sofort beantworten können und waren super cool und freuen sich darüber. Und jetzt gibt's in Rempingen in Baden-Württemberg ein Telefon- und Fernmeldemuseum, habe ich ergoogelt. Und Michael Hildwein ist der Betreiber, der kennt sich doch 100% aus und den rufen wir jetzt einfach mal an.
Ja, hallo. Michael Hildwein.
Hallo Micha, hier ist der Konstantin von SWR 3 vom Podcast Konsi Calling. So schlimm ist
Hallo.
Es. Ich grüße dich. Es ist wie folgt, ich habe hier so Fragen, die ich beantworte in diesem Podcast. Die kriege ich von den Leuten, die zuhören. Und ich habe eine Frage bekommen von Michelle, die wissen will, warum gibt es eigentlich das Telefonfreizeichen? Wozu ist das da? Und dann habe ich rumgegoogelt und da habe ich gesehen, Herr Hildwein, Sie haben ein Fernmelde- und Telefonmuseum.
Ja.
Und habe ich gedacht, naja, das wird doch die Adresse sein, der Herr Hildwein kann es doch bestimmt beantworten.
Ja, aber versuche es immer. Ja, das Telefonfreizeichen soll einfach ein mitteilen, dass die Leitung, wenn man den Hörer abnimmt, dass die Leitung in Ordnung ist. Also es ist einmal das Freizeichen und dann natürlich das andere wie Besetztzeichen. Es ist klar, dass der Teilnehmer belegt ist und das andere berühmte Zeichen, sondern die Rufzeichen, dass natürlich der Teilnehmer gerufen wird. Dann hat es auch nochmal die andere Bewandtnis, zumindest früher bei den alten Relaisanlagen war es nämlich auch so, wäre dieses Zeichen drin, dann hätte man zum Beispiel dieses Übersprecher gehabt, was es doch gegeben hat.
Also quasi, dass man von einem anderen Gespräch was mitkriegt? Nein.
Richtig, ganz genau.
Ach so, okay. Das gibt es beim Radio ja auch, ne?
Genau, so ein Übersprecher hätte man also praktisch so mitbekommen, wenn die Tante Helene auf der anderen Leitung telefoniert hätte, egal jetzt wie, hätte man so ein leichtes Übersprecher gehabt, dann hätte man vielleicht mithören können, was jetzt gerade Tante Helene praktisch spricht. Gell? Und deswegen hat man dann, wenn man den Hörer abgehoben hat, hat man dann dieses Rufzeichen. Bis 78 hat man ja dieses Tutut gehabt und dann kam man dieser Dauerton, der hat man sich ja dann international geeinigt, dass man diesen Dauerton auflegt und habe mal also praktisch dieses Zeichen draufgelegt, um dieses Übersprechen zu vermeiden.
Also so quasi zum Übertönen war das da, aber das braucht man ja
richtig,
jetzt nicht mehr.
Genau, ganz genau. Ja, heutzutage nehme ich nee.
Warum gibt's das noch?
Warum es noch gibt, das ist eine sehr gute Frage, kann sie aber ehrlich gesagt auch nicht mehr beantworten. Ja gut, beim Handy gibt es das ja eigentlich jetzt ja nicht mehr. Dann wird halt einfach nur noch mitgeteilt, hallo, jetzt klingelt es auf der anderen Seite. Manche machen ja auch eine Musik drauf und dann weiß man, dass es auf der anderen Seite ja klingelt.
Würden Sie es vermissen, wenn es das gar nicht mehr gäbe?
Ehrlich gesagt, ja, weil dann weiß ich nicht, ob es wirklich auch die Leitung geschaltet wird.
Ja, verstehe. Einfach um die Leute am Telefon zu beruhigen. Es funktioniert. Das ist also quasi
genau.
Eine Antwort darauf.
Richtig, ja.
Und das heißt, das ist der einzige Grund, auch wenn ich jetzt mit dem Handy irgendwo anrufe, dann kommt ja auch dieses Tut, Tut, bis ich bei Ihnen, bis Sie abheben. Auch aus dem gleichen Grund, damit wir beruhigt sind.
Genau.
Hat das denn früher einen technischen Grund gehabt, dieses Tut, Tut, bis jemand abhebt?
Ja, das ist einfach nur, um zu zeigen, hallo, jetzt ist die Leitung geschaltet, jetzt wird beim Teilnehmer gerufen.
Einfach nur eine Kommunikation an den Benutzer, das können wir festhalten.
Genau, ja.
Jetzt klingt das ja im Ausland immer so ein bisschen anders. Woran liegt das?
Das ist, also wirklich, das hängt von den Ländern zusammen. Bei manchen ist das ja bloß so Schnarren, so je nachdem.
Ja.
Das ist also wirklich, das hängt mit den Ländern zusammen.
Okay, das haben die einfach so festgelegt.
Genau, wir haben einen 425-Hertz-Ton und in anderen Ländern ist halt Schnarre, Summe, Brumme, also das ist also wirklich, es sind miteinander zusammen.
Hey Michael, ich finde das total cool, was du hier alles aus dem Stegreif erklären kannst. Wo kommt deine Begeisterung her?
Ja, das hängt bei mir in der Kindheit zusammen. Mich hat das schon immer fasziniert als kleines Kind. Ich habe zwar noch nicht die Zahlen lesen können, aber ich habe schon gewusst, wo ich die Finger rein tun muss in der Wählscheibe, damit ich meine Oma anrufen kann. Und es war halt für mich faszinierend, wie kommt an sich meine Oma an diesen kleinen grauen Kasten rein. Ja. Wie kommen die da rein? Wie kann die mit mir reden? Das war halt für mich faszinierend. Ja, und so hat halt dieses Telefonfieber angefangen. Gell. Aber an für sich an der Sammelleidenschaft ist mein verstorbener Vater dran schuld. Der hat mir irgendwann mal so Anfangs 80er Jahren ein schwarzes Telefon mitgebracht. Ja, und dann ging es an für sich los. Gell.
Wie viele hast du jetzt in deinem Museum?
Im Museum sind rund 500 Telefone ausgestellt, also vom Handy angefangen. Bis hin zu der Pulsapparate, 17 Telefonzelle, 2 postalische Vermittlungsanlage und Handvermittlungen.
Hey Michael, tausend Dank, dass du mir das alles erzählen konntest, aus dem Stegreif sogar noch. Ich danke dir.
Gerne.
Dein Museum gibt es zum Anschauen in Remchingen-Wilferdingen in der neuen Ortsmitte.
Genau, in dem alten Stellwerk 1, genau, jeden Jahr schon dritter Sonntag von 14 Uhr bis 17 Uhr.
Michas Telefon- und Fernmeldemuseum.
Genau.
Tausend Dank, Micha.
Kein Problem.
Bis dann.
Okay, danke mal. Tschüss.
Tschüss. Okay, das ist schon ein bisschen der Knaller, oder? Alle Leute, die ich jetzt heute am Telefon hatte, waren wieder super nett. Und das waren allesamt die ersten tatsächlich, die ich zum jeweiligen Thema dran hatte. Keiner hat aufgelegt, alle wollten aushelfen. Und das, finde ich, ist das Beste an diesem Podcast. Das und natürlich eure Fragen. Danke an Michelle. Wir merken uns, dass Tuten gehört so langsam zu den bedrohten Arten. Und es gibt ein Museum in Remchingen, das auf deinen Besuch wartet, Michelle. Das war Folge 8 von Consi Calling. Ihr seid jetzt also diejenigen, die bis zum Schluss dran geblieben sind. Wow, danke dafür. Teilt den Podcast gerne mit Leuten, denen ihr auch driftende Gedanken zutraut. Und eure Fragen gerne als Sprachnachricht an mich. Ich bin Consi, ich moderiere die SWR3 Morning Show. Ich sag bis nächste Woche und es wäre arg lieb, wenn ihr einfach 5 Sterne da lassen würdet. Danke, tschüss.
Consi Calling ist ein Podcast von SWR3 in Zusammenarbeit mit Early Studios.
Na, hast du jetzt auch was zu verpassen? Gegen FOMO gibt's jetzt Pony und Bart. Das ist ein Podcast, in dem ihr jeden Freitag ein Recap der Woche bekommt. Also, was sind die wichtigsten Themen in den News? Was geht gerade in Social Media viral? Und was gibt's Neues bei Streamingdiensten im Sport und überhaupt so auf der Welt? Headlines und Highlights. Die Woche on point. Eure Themen, euer Podcast. Mit Pony und Bart seid ihr immer up to date und könnt mitreden. Hört einfach mal rein. Wir haben euch Pony und Bart in den Shownotes verlinkt.